Kapitel 25 – Schwierigkeiten in der Gemeinde. Liebe Geschwister, weil der Irrtum schnell um sich greift, sollten wir danach trachten, im Werk Gottes wach zu sein und die Zeit zu erkennen, in der wir leben. Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker. Und weil beinahe alle um uns herum in die dicke Finsternis des Irrtums und der Täuschung eingehüllt sind, ist es unsere Sache, die Unwissenheit zu verscheuchen und in der Nähe Gottes zu leben, wo wir göttliche Strahlen des Lichtes und der Herrlichkeit vom Angesicht Jesu empfangen können. Da die Finsternis größer wird und die Irrtümer zunehmen, sollten wir eine gründlichere Kenntnis der Wahrheit erlangen, um bereit zu sein, unseren Standpunkt aus der Schrift zu verteidigen. Wir müssen durch die Wahrheit geheiligt, vollständig unserem Gott geweiht sein und unser heiliges Bekenntnis so ausleben, dass der Herr immer mehr Licht über uns ausgießen kann, damit wir Licht in seinem Licht sehen und durch seine Kraft gestärkt werden. Jeden Augenblick, den wir nicht auf der Hut sind, sind wir der Gefahr ausgesetzt, vom Feind überfallen und von den Mächten der Finsternis überwunden zu werden. Satan beauftragt seine Engel, wachsam zu sein und alles zu versuchen, um die Verkehrtheiten und Lieblingssünden derer zu erfahren, die die Wahrheit bekennen. Sie sollen Finsternis um sie verbreiten, damit sie aufhören, wachsam zu sein, und einen Weg einschlagen, der das Werk, das sie zu lieben vorgeben, entehrt und Kummer über die Gemeinde bringt. Solche Irregeleiteten und Unwachsamen werden von zunehmender Finsternis umgeben, und das Licht des Himmels weicht von ihnen zurück. Sie können ihre Lieblingssünden nicht entdecken, und Satan wirft so lange sein Netz nach ihnen aus, bis sie in seinen Fallstricken gefangen sind. Gott ist unsere Stärke. Wir müssen zu ihm um Weisheit und Führung aufsehen. Indem wir die Ehre Gottes, das Beste der Gemeinde und die Rettung unserer eigenen Seele im Auge behalten, müssen wir unsere Lieblingssünden überwinden. Wir sollten persönlich versuchen, jeden Tag neue Siege zu erlangen und sollten lernen, allein zu stehen und vollkommen vom Herrn abhängig zu sein. Je eher wir das lernen, desto besser. Ein jeder sollte erkennen, wo er Fehler macht, und dann treu wachen, damit seine Sünden ihn nicht überwinden, sondern er den Sieg über sie erlangt. Dann können wir Vertrauen zu Gott haben, und viele Schwierigkeiten werden der Gemeinde erspart bleiben. Die Boten Gottes, die ihr Heim verlassen, um für die Rettung von Seelen zu arbeiten, wenden viel von ihrer Zeit daran, um für die zu wirken, die schon jahrelang in der Wahrheit, aber immer noch schwach sind. Die Ursache dieser Schwäche ist darin zu suchen, dass sie unnötigerweise die Zügel loslassen, nicht über sich selbst wachen und, so denke ich manchmal, den Feind geradezu versuchen, sie zu versuchen. Sie geraten in irgendeine unbedeutende Schwierigkeit oder Prüfung, und die Diener Gottes müssen ihre Zeit dazu verwenden, sie zu besuchen. Sie werden Stunden und selbst Tage dabei aufgehalten, und ihre Seelen sind durch das Anhören kleiner Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten betrübt und verwundet. Jeder sucht seinen eigenen Kummer so ernst wie möglich darzustellen, aus Furcht, dass die Diener Gottes ihn für zu gering halten könnten und ihn vielleicht nicht beachten. Anstatt sich an die Boten Gottes um Hilfe aus ihren Schwierigkeiten zu wenden, sollten sie sich vor dem Herrn niederwerfen, fasten und beten, bis die Schwierigkeiten weggeräumt sind. Manche scheinen zu denken, dass Gott Boten dazu in das Feld gerufen hat, um auf ihre Wünsche zu achten und sie auf den Armen zu tragen. Sie denken offenbar, dass der wichtigste Teil des Werkes der Boten Gottes der sei, die kleinen Schwierigkeiten von ihnen zu nehmen, in die sie sich selbst durch ihr unbedachtes Wesen gebracht haben, wenn sie dem Feinde durch ihren unnachgiebigen und tadelsüchtigen Geist gegen andere Raum gaben. Was wird aber während dieser Zeit aus den hungrigen Schafen? Sie leiden Not am Brot des Lebens. Jene, die die Wahrheit kennen und darin gegründet sind, ihr aber nicht gehorchen, wenn sie das täten, würden sie vor vielen dieser Prüfungen bewahrt bleiben, minus, halten die Boten auf, und der eigentliche Zweck, für den Gott sie in das Feld gerufen hat, wird nicht erfüllt. Die Diener Gottes sind bekümmert und werden durch solche Dinge in der Gemeinde entmutigt. Alle sollten bemüht sein, nicht das geringste Gewicht zu ihrer Last hinzuzufügen, sondern ihnen durch liebevolle Worte und das Gebet des Glaubens zu helfen versuchen. Wie viel freier würden sie sein, wenn alle, die die Wahrheit bekennen, sich ein bisschen umsehen und anderen helfen würden, anstatt so viel Hilfe für sich zu beanspruchen. Wenn die Prediger an neue finstere Orte kommen, wo die Wahrheit noch nicht verkündigt ist, haben sie einen verwundeten Geist, verursacht durch die unnötigen Schwierigkeiten ihrer Brüder. Zu alledem haben sie noch den Unglauben und das Vorurteil von Gegnern zu ertragen und werden von manchen mit Füßen getreten. Wie viel leichter würde es sein, die Herzen zu beeinflussen, und wie viel mehr würde Gott verherrlicht werden, wenn seine Diener von Entmutigung und Prüfungen frei blieben, damit sie freien Geistes die Wahrheit in ihrer Schönheit vorführen könnten. Jene, die Boten Gottes so viel in Anspruch genommen haben und sie mit Schwierigkeiten belasteten, die sie selbst hätten ordnen sollen, müssen Gott für all die Zeit und die Mittel, die verwendet werden mussten, um sie zu befriedigen, was auch dem Feind recht gefiel, Rechenschaft geben. Die Glieder sollten in der Lage sein, ihren Brüdern zu helfen. Sie sollten mit ihren Schwierigkeiten niemals eine ganze Versammlung belästigen, noch warten, bis Prediger kommen, um sie in Ordnung zu bringen, sondern sie sollten selbst vor Gott recht wandeln und ihre Schwierigkeiten aus dem Wege räumen. Wenn Evangeliumsarbeiter kommen, sollten sie vorbereitet sein, deren Hände zu stärken, anstatt sie zu schwächen. Kapitel 25 – Darstellung der Adventbewegung. Ich sah eine große Anzahl von Gruppen, die durch Seile verbunden schienen. Viele in diesen Gruppen befanden sich in gänzlicher Finsternis, ihre Augen waren zur Erde gerichtet, und es schien keine Verbindung zwischen ihnen und Jesus zu bestehen. Aber unter diesen verschiedenen Gruppen zerstreut waren Personen, deren Angesichter strahlten und deren Augen zum Himmel gerichtet waren. Lichtstrahlen von Jesus, gleich den Strahlen der Sonne, waren ihnen gegeben. Ein Engel gebot mir, sorgfältig zuzusehen, und ich sah über einem jeden, der einen Lichtstrahl hatte, einen Engel wachen, während böse Engel die umgaben, die in Finsternis waren. Ich hörte die Stimme eines Engels rufen: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Dann ruhte ein herrliches Licht auf diesen Gruppen, um alle zu erleuchten, die es annehmen wollten. Manche von denen, die in Finsternis waren, nahmen das Licht an und freuten sich darüber. Andere widerstanden dem Licht vom Himmel und sagten, es sei nur gesandt, um sie irre zu leiten. Das Licht wich von ihnen, und sie wurden in Finsternis gelassen. Die das Licht von Jesus angenommen hatten, erfreuten sich des zunehmenden köstlichen Lichtes, das über sie ausgegossen wurde. Ihre Angesichter strahlten in heiliger Freude, während ihre Blicke mit großem Interesse aufwärts auf Jesus gerichtet waren. Ihre Stimmen riefen in Übereinstimmung mit der Stimme des Engels: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Denn die Zeit seines Gerichts ist gekommen. Als sie diesen Ruf erhoben, sah ich, dass jene, die in Finsternis waren, sie mit ihren Seiten und Schultern stießen. Da zerrissen viele, die das heilige Licht liebten, die Seile, durch die sie mit diesen Scharen verbunden waren, und standen nun getrennt von ihnen. Als sie dies taten, gingen Männer, die sie verehrten, aus den verschiedenen Gruppen zu ihnen hin, manche mit freundlichen Worten, andere mit zornigen Blicken und drohenden Gebärden, und machten die lose werdenden Seile wieder fester. Diese Männer sagten beständig: Gott ist mit uns. Wir stehen im Licht. Wir haben die Wahrheit. Ich fragte, wer diese Männer seien, und man sagte mir, dass es Prediger und leitende Männer seien, die selber das Licht verworfen hätten und nicht haben wollten, dass andere es annehmen. Ich sah jene, die das Licht liebten. Mit brennendem Verlangen schauten sie aufwärts und erwarteten, dass Jesus kommen und sie zu sich nehmen würde. Bald ging eine Wolke über sie hinweg, und ihre Angesichter wurden bekümmert. Ich fragte nach der Ursache dieser Wolke. Es wurde mir gezeigt, dass dies ihre Enttäuschung sei. Die Zeit, zu der sie ihren Heiland erwartet hatten, war verstrichen. Jesus war nicht gekommen. Als die Wartenden entmutigt wurden, freuten sich die Prediger und Führer, die ich vorher bemerkt hatte. Alle, die das Licht verworfen hatten, triumphierten. Satan und seine bösen Engel frohlockten. Dann hörte ich die Stimme eines anderen Engels sagen: sie ist gefallen, Babylon. Ein Licht schien auf diese Verzagten, und mit heißem Verlangen nach seinem Erscheinen richteten sie ihre Augen wieder auf Jesus. Ich sah eine Anzahl von Engeln sich mit dem Engel beraten, der gerufen hatte: Babylon ist gefallen. Sie vereinigten sich mit ihm in dem Ruf: Siehe, der Bräutigam kommt. Geht hinaus, ihm entgegen. Die wohlklingenden Stimmen dieser Engel schienen alle Orte zu erreichen. Ein außerordentlich helles und strahlendes Licht umleuchtete die Menschen, die das Licht liebten, das sie erreicht hatte. Ihre Angesichter strahlten von außerordentlicher Herrlichkeit. Gemeinsam mit den Engeln riefen sie: Siehe, der Bräutigam kommt. Als sie unter den verschiedenen Gruppen diesen Ruf ertönen ließen, trieben die, die das Licht verwarfen, sie weg und verlachten und verspotteten sie und sahen sie zornig an. Aber Engel Gottes schwangen ihre Flügel über die Verfolgten, während Satan und seine Engel versuchten, sie mit Finsternis zu umgeben und sie dazu zu verleiten, das Licht vom Himmel zu verwerfen. Dann hörte ich eine Stimme sagen zu denen, die verstoßen und verspottet wurden: Geht aus von ihnen und rührt nichts Unreines an. Im Gehorsam gegen diese Stimme zerrissen viele die Seile, mit denen sie gebunden waren, und verließen die Gruppen in Finsternis, taten sich zu denen, die schon vorher ihre Freiheit erlangt hatten, und vereinigten freudig ihre Stimmen mit den ihren. Ich hörte ernstes, ringendes Beten von einigen, die immer noch bei den Gruppen verblieben, die in Finsternis waren. Die Prediger und leitenden Männer gingen in diesen verschiedenen Haufen umher und zogen die Seile fester an. Aber immer noch vernahm ich diese Stimme ernsten Gebets. Dann sah ich jene, die gebetet hatten, wie sie ihre Hände um Hilfe zu der vereinten Schar derer ausstreckten, die frei waren und sich in Gott freuten. Diese antworteten, während sie ernst zum Himmel blickten und aufwärts wiesen: Kommt heraus von ihnen und sondert euch ab. Ich sah Einzelne um ihre Freiheit kämpfen. Schließlich sprengten sie die Seile, die sie gebunden hielten. Sie widerstanden den Anstrengungen derer, die die Seile fester ziehen wollten, und weigerten sich, auf die wiederholte Behauptung zu achten: Gott ist mit uns, wir haben die Wahrheit. Fortwährend verließen Personen die Scharen, die in Finsternis waren, und vereinigten sich mit der freien Schar, die sich auf einem weiten Feld, über die Erde erhoben, zu befinden schien. Ihre Blicke waren aufwärts gerichtet, die Herrlichkeit Gottes ruhte auf ihnen, und sie verkündigten freudig sein Lob. Sie waren eng miteinander verbunden und schienen in das himmlische Licht eingehüllt zu sein. Um diese Schar herum waren manche, die unter den Einfluss des Lichtes kamen, aber nicht direkt mit der Schar vereinigt waren. Alle, die das Licht liebten, das auf sie ausgegossen war, schauten mit gespanntem Interesse aufwärts. Jesus blickte mit herzlichem Wohlgefallen auf sie herab. Sie erwarteten sein Kommen und verlangten nach seinem Erscheinen. Sie warfen keinen einzigen zögernden Blick mehr zur Erde. Aber wieder zog eine Wolke über die Wartenden hinweg, und ich sah sie ihre müden Augen niedersenken. Ich fragte nach der Ursache dieser Veränderung. Mein begleitender Engel sagte, sie sind wieder in ihren Erwartungen enttäuscht worden. Jesus kann noch nicht zur Erde kommen. Sie müssen noch größere Prüfungen um seinetwillen erdulden. Sie müssen Irrtümer und Traditionen, die sie von Menschen angenommen haben, aufgeben und sich ganz zu Gott und seinem Wort wenden. Sie müssen gereinigt, erprobt und ihre Kleider weiß gemacht werden. Jene, die diese bittere Prüfung erdulden, werden einen ewigen Sieg erlangen. Jesus kam nicht auf die Erde, wie es die wartende frohe Schar dachte, um durch die Reinigung der Erde durch Feuer das Heiligtum zu reinigen. Ich sah, dass ihre Berechnung der prophetischen Zeiträume richtig war. Die prophetische Zeit ging 1844 zu Ende. Jesus betrat das Allerheiligste, um das Heiligtum am Ende der Tage zu reinigen. Ihr Irrtum bestand darin, dass sie nicht verstanden, was das Heiligtum und seine Reinigung war. Als ich wieder auf die Menschen in der wartenden, enttäuschten Schar blickte, schienen sie traurig zu sein. Sie prüften sorgfältig die Beweise ihres Glaubens und gingen die Berechnung der prophetischen Zeitperioden immer wieder durch, konnten aber keinen Fehler entdecken. Die Zeit war erfüllt, aber wo war ihr Heiland? Sie hatten ihn verloren. Es wurde mir die Enttäuschung der Jünger gezeigt, als sie zum Grab kamen und den Leib Jesu nicht fanden. Maria sagte, sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Engel sagten den trauernden Jüngern, dass ihr Herr auferstanden sei und vor ihnen nach Galiläa gehen würde. Ich sah, dass Jesus die Enttäuschten, die auf sein Kommen gewartet hatten, auf gleiche Weise mit dem tiefsten Mitgefühl betrachtete. Er sandte seine Engel, um ihre Gedanken zu leiten, damit sie ihm dahin folgen konnten, wo er war. Er zeigte ihnen, dass diese Erde nicht das Heiligtum sei, sondern dass er in das Allerheiligste des himmlischen Heiligtums eingehen müsse, um Versöhnung für sein Volk zu erwirken und das Reich von seinem Vater zu empfangen. Erst dann würde er auf die Erde zurückkehren, um sie zu sich zu nehmen, damit sie auf ewig bei ihm seien. Die Enttäuschung der ersten Jünger stellt gut die Enttäuschung derer dar, die ihren Herrn 1844 erwarteten. Ich wurde in die Zeit versetzt, als Jesus triumphierend in Jerusalem einzog. Die erfreuten Jünger glaubten, dass er jetzt sein Reich einnehmen und als weltlicher Fürst herrschen werde. Sie folgten ihrem König mit großen Hoffnungen. Sie hieben prachtvolle Palmzweige ab, nahmen ihre Oberkleider und breiteten sie mit begeistertem Eifer auf dem Weg aus. Einige gingen dem Zug voraus und andere folgten nach und riefen, Hosianna dem Sohn Davids. Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Die Aufregung störte die Pharisäer. Sie wünschten, Jesus solle seine Jünger tadeln. Aber er sagte zu ihnen, ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Die Prophezeiung von musste erfüllt werden, doch hatten die Jünger eine bittere Enttäuschung vor sich. Einige Tage später folgten sie Jesus nach Golgatha und sahen ihn blutend und entstellt an dem grausamen Kreuz hängen. Sie waren Zeugen seines qualvollen Todes und legten ihn in das Grab. Ihre Herzen waren sehr bekümmert, ihre Erwartungen waren nicht im geringsten erfüllt, und ihre Hoffnungen wurden mit Jesus zu Grabe getragen. Als er aber von den Toten auferstand und seinen bekümmerten Jüngern erschien, lebte ihre Hoffnung wieder auf. Sie hatten ihren Herrn wiedergefunden. Ich sah, dass die Enttäuschung derer, die an das Kommen des Herrn im Jahre 1844 glaubten, nicht so groß war wie die Enttäuschung der ersten Jünger. Durch die Verkündigung der ersten und zweiten Engelsbotschaft wurde die Prophetie erfüllt. Diese Botschaften wurden zur rechten Zeit gegeben und erfüllten das Werk, das Gott durch sie tun wollte.